Zertifikat über Kenntnisse in modernen Fremdsprachen. AFU Halberstadt. Deutsch. Hörverstehen. Stufe C1. Teil 1.
Sie hören in einem Podcast ein Interview mit der deutschen Modebloggerin Jessica Schwarz. Schreiben Sie nach dem Hören des Interviews die richtigen Lösungsbuchstaben in die Tabelle. Sie hören das Interview zweimal. Bevor Sie sich das Interview anhören, lesen Sie bitte alle Aussagen durch. Dafür haben Sie 2 Minuten Zeit. Achten Sie auf das Beispiel. Hören Sie jetzt das Interview. Vor etwa 2 Jahren bekam Jessica Schwarz ein lukratives Jobangebot von der Online-Redaktion des Magazins Modewelten und verließ dafür ihren Blog Reine Mädelssache. Jetzt widmet sie sich wieder einem eigenen Projekt, dem Blog Fashionista, das sie mit 4 weiteren Autorinnen betreibt. Wir sprechen heute mit Jessie über ihr neues Blogbaby. Liebe Jessie, erzähl uns bitte kurz, worum es bei Fashionista geht.
Fashionista ist ein deutschsprachiges Blogazin. Wir decken Themen wie Mode und Beauty ab, aber auch den sogenannten Living-Bereich. Die Seite ist subjektiv, persönlich, wir kreieren hauptsächlich eigene Inhalte in Form von Interviews, Home-Stories und Trendjournalen und legen extrem großen Wert auf qualitative Bilder und die Ästhetik.
Hast du in der deutschen Online-Welt eine Nische gesehen, die du mit Fashionista besetzen möchtest?
Es gibt noch viel Spielraum in der deutschen Blogsphäre. Es gibt vor allen Dingen nur ganz wenige Angebote, die täglich bzw. mehrmals wöchentlich Inhalte veröffentlichen. Und da möchte ich gern anknüpfen. Ich habe in dem Sinne eine Nische gesehen, die ich nun belegen und mit meiner wachsenden Zielgruppe eine Marke aus Fashionista machen möchte.
Was hat dich dazu bewogen, nach 2 Jahren doch wieder in die Blogger-Szene einzutauchen?
Wenn man einmal die vollständige Freiheit und Entscheidungsmacht genossen hat, ist es schwierig, sich in einem redaktionellen Betrieb zurechtzufinden, wo du die ganze Zeit auf andere angewiesen bist. Die Möglichkeit, sein eigenes Produkt aufzuziehen und sich dabei vom eigenen Bauchgefühl leiten lassen zu dürfen, ist der Reiz des neuen Projektes gewesen.
Du hast für deinen Blog die gut bezahlte Position beim Magazin Modewelten aufgegeben. Tauchen da manchmal Existenzängste auf?
Ja, aber diese Angst hat wohl jeder Selbstständige zu Beginn. Die Ungewissheit war mir lange Zeit nicht ganz geheuer, aber es war der einzige Weg, Fashionista zu launchen. Auf Investoren habe ich absichtlich verzichtet und ich verdiene lieber wenig Geld mit dem, was ich liebe, als einen gut bezahlten Job zu haben, den ich nicht gerne mache.
Du möchtest ja von Fashionista leben. Fällt es dir manchmal schwer, den Spagat zwischen bezahlten und frei gewählten Inhalten zu machen?
Nein, weil ich sofort weiß, ob eine Marke zu Fashionista passt oder nicht. Ich habe mich schon zu Beginn gegen mehrere gut bezahlte Werbeanzeigen in meinem Blog entschieden, weil ich mich mit bestimmten Produkten nicht identifizieren konnte. Letztendlich ist mein Blog nicht dazu da, um gegen Geld Werbung für andere zu machen.
Würdest du rückblickend sagen, dass deine Arbeit als Bloggerin sich im Vergleich zu den Zeiten deines ersten Blogs stark verändert hat?
Sie ist wesentlich aufwendiger geworden, weil ich mich nun auch um Sachen wie Vermarktung, Technik und Layout kümmern muss. Außerdem hat die administrative Arbeit zugenommen. Inhaltlich gehe ich genauso vor, bin aber strukturierter im Umgang mit festen Kategorien.
Wo steht deiner Meinung nach die deutsche Blogsphäre im internationalen Vergleich?
Leider wird in Deutschland noch immer geglaubt, dass Bloggen einfach sei und man dies nebenbei machen könnte. Dabei sind Kontinuität und dauerhafte Qualität wichtig. Die Leser sind unheimlich anspruchsvoll und erwarten die volle Aufmerksamkeit. Auch fehlt es uns an eigenen neuen Ideen. Es wird immer viel kopiert. Das muss sich dringend ändern.
Planst du, Fashionista irgendwann auch ins Englische zu übersetzen? Englischsprachige Seiten sind nämlich einem viel größeren Publikum zugänglich.
Englisch ist zweifelsohne ein starkes Ass für uns Blogger, denn so können wir noch mehr Leser erreichen. Nichtsdestotrotz möchte ich mich vorerst ausschließlich auf den deutschen Markt konzentrieren. International gesehen gibt es schon alles. Da macht es wenig Sinn, noch einen weiteren Blog auf den Markt zu werfen.
Du postest auch auf Instagram viele Modefotos und hast über 40.000 Follower. Was hat dich dazu bewogen, auch auf Instagram aktiv zu sein?
Zu Beginn habe ich Instagram nur als Hobby betrieben, ohne Fokus auf Fashion. Ich merkte aber schnell, dass viele User besonders positiv auf meine Outfit-Bilder reagieren. Sie wollten direkt wissen, woher meine Kleidung stammte. So habe ich sie auf meinen Blog aufmerksam gemacht. In diesem Sinne fungiert Instagram als eine Art Ergänzung zu meinem Blog.
Viele der von dir präsentierten Outfits sind für den Normalverdiener kaum zu erwerben. Hast du keine Angst, dass du dich zu weit von deinem Publikum wegbewegst?
Deshalb verlinke ich gern eine Budgetversion meiner Kleider. Auf diese Weise kann man ganze Outfits günstig nachshoppen. Man muss definitiv keine Chanel-Tasche besitzen, um gut auszusehen.
Jetzt haben Sie 30 Sekunden Zeit, die Notizen zu ergänzen und zu korrigieren. Jetzt hören Sie das Interview noch einmal. Vor etwa 2 Jahren bekam Jessica Schwarz ein lukratives Jobangebot von der Online-Redaktion des Magazins Modewelten und verließ dafür ihren Blog Reine Mädelssache. Jetzt widmet sie sich wieder einem eigenen Projekt, dem Blog Fashionista, das sie mit 4 weiteren Autorinnen betreibt. Wir sprechen heute mit Jessie über ihr neues Blogbaby. Liebe Jessie, erzähl uns bitte kurz, worum es bei Fashionista geht.
Fashionista ist ein deutschsprachiges Blogazin. Wir decken Themen wie Mode und Beauty ab, aber auch den sogenannten Living-Bereich. Die Seite ist subjektiv, persönlich. Wir kreieren hauptsächlich eigene Inhalte in Form von Interviews, Home-Stories und Trendjournalen und legen extrem großen Wert auf qualitative Bilder und die Ästhetik.
Hast du in der deutschen Online-Welt eine Nische gesehen, die du mit Fashionista besetzen möchtest?
Es gibt noch viel Spielraum in der deutschen Blogsphäre. Es gibt vor allen Dingen nur ganz wenige Angebote, die täglich bzw. mehrmals wöchentlich Inhalte veröffentlichen. Und da möchte ich gern anknüpfen. Ich habe in dem Sinne eine Nische gesehen, die ich nun belegen und mit meiner wachsenden Zielgruppe eine Marke aus Fashionista machen möchte.
Was hat dich dazu bewogen, nach 2 Jahren doch wieder in die Blogger-Szene einzutauchen?
Wenn man einmal die vollständige Freiheit und Entscheidungsmacht genossen hat, ist es schwierig, sich in einem redaktionellen Betrieb zurechtzufinden, wo du die ganze Zeit auf andere angewiesen bist. Die Möglichkeit, sein eigenes Produkt aufzuziehen und sich dabei vom eigenen Bauchgefühl leiten lassen zu dürfen, ist der Reiz des neuen Projektes gewesen.
Du hast für deinen Blog die gut bezahlte Position beim Magazin Modewelten aufgegeben. Tauchen da manchmal Existenzängste auf?
Ja, aber diese Angst hat wohl jeder Selbstständige zu Beginn. Die Ungewissheit war mir lange Zeit nicht ganz geheuer, aber es war der einzige Weg, Fashionista zu launchen. Auf Investoren habe ich absichtlich verzichtet und ich verdiene lieber wenig Geld mit dem, was ich liebe, als einen gut bezahlten Job zu haben, den ich nicht gerne mache.
Du möchtest ja von Fashionista leben. Fällt es dir manchmal schwer, den Spagat zwischen bezahlten und frei gewählten Inhalten zu machen?
Nein, weil ich sofort weiß, ob eine Marke zu Fashionista passt oder nicht. Ich habe mich schon zu Beginn gegen mehrere gut bezahlte Werbeanzeigen in meinem Blog entschieden, weil ich mich mit bestimmten Produkten nicht identifizieren konnte. Letztendlich ist mein Blog nicht dazu da, um gegen Geld Werbung für andere zu machen.
Würdest du rückblickend sagen, dass deine Arbeit als Bloggerin sich im Vergleich zu den Zeiten deines ersten Blogs stark verändert hat?
Sie ist wesentlich aufwendiger geworden, weil ich mich nun auch um Sachen wie Vermarktung, Technik und Layout kümmern muss. Außerdem hat die administrative Arbeit zugenommen. Inhaltlich gehe ich genauso vor, bin aber strukturierter im Umgang mit festen Kategorien.
Wo steht deiner Meinung nach die deutsche Blogsphäre im internationalen Vergleich?
Leider wird in Deutschland noch immer geglaubt, dass Bloggen einfach sei und man dies nebenbei machen könnte. Dabei sind Kontinuität und dauerhafte Qualität wichtig. Die Leser sind unheimlich anspruchsvoll und erwarten die volle Aufmerksamkeit. Auch fehlt es uns an eigenen neuen Ideen. Es wird immer viel kopiert. Das muss sich dringend ändern.
Planst du, Fashionista irgendwann auch ins Englische zu übersetzen? Englischsprachige Seiten sind nämlich einem viel größeren Publikum zugänglich.
Englisch ist zweifelsohne ein starkes Ass für uns Blogger, denn so können wir noch mehr Leser erreichen. Nichtsdestotrotz möchte ich mich vorerst ausschließlich auf den deutschen Markt konzentrieren. International gesehen gibt es schon alles. Da macht es wenig Sinn, noch einen weiteren Blog auf den Markt zu werfen.
Du postest auch auf Instagram viele Modefotos und hast über 40.000 Follower. Was hat dich dazu bewogen, auch auf Instagram aktiv zu sein?
Zu Beginn habe ich Instagram nur als Hobby betrieben, ohne Fokus auf Fashion. Ich merkte aber schnell, dass viele User besonders positiv auf meine Outfit-Bilder reagieren. Sie wollten direkt wissen, woher meine Kleidung stammte. So habe ich sie auf meinen Blog aufmerksam gemacht. In diesem Sinne fungiert Instagram als eine Art Ergänzung zu meinem Blog.
Viele der von dir präsentierten Outfits sind für den Normalverdiener kaum zu erwerben. Hast du keine Angst, dass du dich zu weit von deinem Publikum wegbewegst?
Deshalb verlinke ich gern eine Budgetversion meiner Kleider. Auf diese Weise kann man ganze Outfits günstig nachshoppen. Man muss definitiv keine Chanel-Tasche besitzen, um gut auszusehen.
Sie haben jetzt 90 Sekunden Zeit, um Ihre Notizen zu korrigieren und zu beenden.
Teil 2.
Sie hören im deutschsprachigen Radio einen Beitrag über das Projekt Gutenberg. Beantworten Sie danach die Fragen kurz in Stichworten wie im Beispiel. Überflüssige oder alternative Informationen, die keinen Bestandteil der richtigen Antwort bilden, werden als falsch gewertet. Sie hören den Beitrag zweimal. Versuchen Sie, die Fragen schon beim ersten Hören zu beantworten. Bevor Sie sich den Beitrag anhören, lesen Sie sich bitte die Fragen durch. Dafür haben Sie 90 Sekunden Zeit. Sie finden zuerst ein Beispiel. Hören Sie jetzt den Beitrag.
Das Projekt Gutenberg ist eine über das Internet zugängliche und von Freiwilligen erstellte digitale Bibliothek. Das Projekt wurde vom US-amerikanischen Schriftsteller Michael Hart gestartet und nach dem Erfinder des modernen Buchdrucks, Johannes Gutenberg, benannt. Zu der Idee, Bücher im Netz frei zur Verfügung zu stellen, wurde Michael Hart während seiner Studentenzeit inspiriert. Am 4. Juli 1971, dem Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten, erhielt er ein gedrucktes Exemplar der Declaration of Independence. Die Botschaft dieser Deklaration hat ihn tief beeindruckt und berührt. Er tippte den Text noch am selben Abend ab und stellte ihn schließlich über das Netzwerk der University of Illinois online. Seitdem hat sich einiges getan. Heutzutage lassen sich auf der Website des Projekts bereits mehr als 50.000 hauptsächlich englischsprachige E-Books kostenlos lesen und herunterladen. Es handelt sich dabei in erster Linie um literarische Werke. Diese Werke müssen eine wichtige Voraussetzung erfüllen, und zwar dürfen sie kein Urheberrecht mehr haben. Die Werke wurden anfangs von Hand abgetippt, dann hochgeladen und Korrektur gelesen. Seit den 1990er Jahren kommen zunehmend auch Buchscanner und Texterkennungssoftwares zum Einsatz, was den ganzen Arbeitsvorgang wesentlich erleichtert. Seit Mitte der 1990er Jahre sind alle aufbereiteten Texte im Internet frei verfügbar. Die Bücher können sowohl einzeln als auch in größeren Paketen heruntergeladen werden. Neben Texten haben die Nutzer auch Zugang zu Bildern, Filmen und Audiodateien. Alle Dateien des Projekt Gutenberg können grundsätzlich nicht nur kostenlos heruntergeladen, sondern auch frei weiterverteilt werden. Hinsichtlich der Weiterverteilung bestehen lediglich folgende zwei Einschränkungen. Zum einen soll der Text unverändert bleiben, zum anderen muss im Vorspann auf das Projekt Gutenberg verwiesen werden. Sollte der weiterverteilte Text geändert worden sein, darf er nicht als Gutenberg-Text bezeichnet werden. Eines der bekanntesten Partnerprojekte ist das Projekt Gutenberg.de, das vorrangig deutschsprachige Literatur anbietet. Im Gegensatz zum freien internationalen Projekt Gutenberg, das ebenfalls einige deutsche Texte enthält, müssen jedoch beim Projekt Gutenberg.de die User für das Herunterladen kompletter Texte eine Gebühr bezahlen. Das geschieht aus folgendem Grund. Das Unternehmen Hille & Partner, das in erster Linie für die HTML-Formatierung der Texte zuständig ist, will für seine Tätigkeit entlohnt werden. Ob man aber für diese Arbeit Geld von den einzelnen Usern verlangen darf, soll demnächst ein Gericht klären. Immerhin hat Hille & Partner auch viel Gutes geleistet. So hat das Unternehmen zum Beispiel Mitte Dezember 2004 das Projekt Gaga, gemeinsam an Gutenberg arbeiten, initiiert. Eine Internetseite, die das Korrekturlesen von Bücherseiten für Gutenberg.de organisiert. Bei der automatischen Digitalisierung von Büchern kommt es des Öfteren zu Fehlern, da die Software nicht alle Buchstaben immer richtig erkennt. Diese werden von freiwilligen Mitarbeitern korrigiert, die sich bei Gaga angemeldet haben. Die Mitarbeiter vergleichen die eingescannte Datei mit dem gedruckten Original und berichtigen alle Fehler. Bis auf offensichtliche Druckfehler wird der Text der Buchvorlage grundsätzlich nicht verändert. Die Rechtschreibung des Originals wird beibehalten, das heißt, kein Buch wird von den Mitarbeitern in neue Rechtschreibung umgesetzt. Das Projekt Gutenberg.de ist auf Einnahmen aus Lizenzen und dem Verkauf eigener Produkte angewiesen. Bedauerlicherweise erhält das Projekt Gutenberg.de keinerlei staatliche Unterstützung. Zum Glück haben sich aber einige Sponsoren bereit erklärt, kostenlose Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen. Dazu gehören unter anderem die Firmen Fujitsu und das Portal Spiegel Online. Aber auch Privatpersonen können das Projekt durch ihre Mitarbeit unterstützen, unter anderem durch die Einsendung von neuen Werken. Bei Gutenberg.de sind alle herzlich willkommen.
Jetzt haben Sie 30 Sekunden Zeit, um die Notizen zu ergänzen und zu korrigieren. Jetzt hören Sie den Beitrag noch einmal.
Das Projekt Gutenberg ist eine über das Internet zugängliche und von Freiwilligen erstellte digitale Bibliothek. Das Projekt wurde vom US-amerikanischen Schriftsteller Michael Hart gestartet und nach dem Erfinder des modernen Buchdrucks, Johannes Gutenberg, benannt. Zu der Idee, Bücher im Netz frei zur Verfügung zu stellen, wurde Michael Hart während seiner Studentenzeit inspiriert. Am 4. Juli 1971, dem Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten, erhielt er ein gedrucktes Exemplar der Declaration of Independence. Die Botschaft dieser Deklaration hat ihn tief beeindruckt und berührt. Er tippte den Text noch am selben Abend ab und stellte ihn schließlich über das Netzwerk der University of Illinois online. Seitdem hat sich einiges getan. Heutzutage lassen sich auf der Website des Projekts bereits mehr als 50.000 hauptsächlich englischsprachige E-Books kostenlos lesen und herunterladen. Es handelt sich dabei in erster Linie um literarische Werke. Diese Werke müssen eine wichtige Voraussetzung erfüllen, und zwar dürfen sie kein Urheberrecht mehr haben. Die Werke wurden anfangs von Hand abgetippt, dann hochgeladen und korrekturgelesen. Seit den 1990er Jahren kommen zunehmend auch Buchscanner und Texterkennungssoftwares zum Einsatz, was den ganzen Arbeitsvorgang wesentlich erleichtert. Seit Mitte der 1990er Jahre sind alle aufbereiteten Texte im Internet frei verfügbar. Die Bücher können sowohl einzeln als auch in größeren Paketen heruntergeladen werden. Neben Texten haben die Nutzer auch Zugang zu Bildern, Filmen und Audiodateien. Alle Dateien des Projekt Gutenberg können grundsätzlich nicht nur kostenlos heruntergeladen, sondern auch frei weiterverteilt werden. Hinsichtlich der Weiterverteilung bestehen lediglich folgende zwei Einschränkungen. Zum einen soll der Text unverändert bleiben, zum anderen muss im Vorspann auf das Projekt Gutenberg verwiesen werden. Sollte der weiterverteilte Text geändert worden sein, darf er nicht als Gutenberg-Text bezeichnet werden. Eines der bekanntesten Partnerprojekte ist das Projekt Gutenberg.de, das vorrangig deutschsprachige Literatur anbietet. Im Gegensatz zum freien internationalen Projekt Gutenberg, das ebenfalls einige deutsche Texte enthält, müssen jedoch beim Projekt Gutenberg.de die User für das Herunterladen kompletter Texte eine Gebühr bezahlen. Das geschieht aus folgendem Grund. Das Unternehmen Hille & Partner, das in erster Linie für die HTML-Formatierung der Texte zuständig ist, will für seine Tätigkeit entlohnt werden. Ob man aber für diese Arbeit Geld von den einzelnen Usern verlangen darf, soll demnächst ein Gericht klären. Immerhin hat Hille & Partner auch viel Gutes geleistet. So hat das Unternehmen zum Beispiel Mitte Dezember 2004 das Projekt Gaga, gemeinsam an Gutenberg arbeiten, initiiert. Eine Internetseite, die das Korrekturlesen von Bücherseiten für Gutenberg.de organisiert. Bei der automatischen Digitalisierung von Büchern kommt es des Öfteren zu Fehlern, da die Software nicht alle Buchstaben immer richtig erkennt. Diese werden von freiwilligen Mitarbeitern korrigiert, die sich bei Gaga angemeldet haben. Die Mitarbeiter vergleichen die eingescannte Datei mit dem gedruckten Original und berichtigen alle Fehler. Bis auf offensichtliche Druckfehler wird der Text der Buchvorlage grundsätzlich nicht verändert. Die Rechtschreibung des Originals wird beibehalten, das heißt, kein Buch wird von den Mitarbeitern in neue Rechtschreibung umgesetzt. Das Projekt Gutenberg.de ist auf Einnahmen aus Lizenzen und dem Verkauf eigener Produkte angewiesen. Bedauerlicherweise erhält das Projekt Gutenberg.de keinerlei staatliche Unterstützung. Zum Glück haben sich aber einige Sponsoren bereit erklärt, kostenlose Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen. Dazu gehören unter anderem die Firmen Fujitsu und das Portal Spiegel Online. Aber auch Privatpersonen können das Projekt durch ihre Mitarbeit unterstützen, unter anderem durch die Einsendung von neuen Werken. Bei Gutenberg.de sind alle herzlich willkommen.
Jetzt haben Sie eine Minute Zeit, Ihre Notizen zu korrigieren und zu beenden. Ende des Hörverstehens.